Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und dem besten Sieben des Monats September und dem Juror, Literaturkritiker und Dreisat-Redakteur Michael Schmidt. Wir präsentieren Ihnen heute wie jeden ersten Samstag im Monat die Deutschlandfunk-Bestenliste der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur, ausgewählt von 30 Jurorinnen und Juroren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle 30 Experten und Vielleser, die monatlich ihre Punkte zu 3 Büchern abgeben. 5 Punkte für das erste Buch ihrer Wahl, 3 für das zweite und 1 Punkt für das dritte. Die Punkte der Stimmzettel werden gezählt und die Titel, die meisten Punkte haben, sind dann auf der besten 7-Liste. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass das zuweilen ein doch recht knappes Rennen ist. Michael Schmidt, war denn einer Ihrer Favoriten im September dabei?
Ich war in der glücklichen Lage, sogar 2 von meinen Favoriten auf der Liste zu finden. Das passiert, weiß Gott, nicht jedes Mal. Also manchmal hat man von seinen 3 Nennungen überhaupt gar keinen. Und da verzweifelt man natürlich am Sachverstand der werten Kolleginnen und Kollegen.
Und welche beiden waren das?
Das sind die 14.000 Meilen übers Meer, also dieses abenteuerliche Buch über Atlantiküberquerungen im Kajak. Und das ziemlich aufregende und ganz ungewöhnliche Buch von Lucia Zamolo, Rot ist doch schön, über Menstruation.
Wir haben, was mich sehr freut, fast eine Sachbuchliste. Immerhin 4 Titel mit recht unterschiedlichen Themen. Sie haben es jetzt gerade schon genannt, von der Atlantiküberquerung im Kajak über Biografisches zu Jane Austen. Menstruation ist das dritte Thema. Und das vierte, bereits zum zweiten Mal auf den besten 7, ein Comic über Schriften. Alle 4 Sachbücher reich bebildert. Ergänzt werden diese 4 Titel durch ein Bilderbuch über einen Jungen, der in seinem Umfeld seine kleine Welt erkunden möchte und dabei in Gefahr gerät, und durch 2 Kinderromane über den Zauber des ersten Verliebtseins und den Stress, wenn sich ein Vater in einen anderen Vater verliebt und beide Väter möchten, dass ihre Töchter Freunde werden. Alle Angaben zu den Büchern sowie die ganze Sendung finden Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, auf unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Die kann man runterladen, kostenfrei, die ist ganz einfach zu bedienen. Beginnen wollen wir aber jetzt mit einer enormen sportlichen Leistung, mit den Atlantiküberquerungen des polnischen Kajakfahrers Alexander Dobra. Sie haben es gerade schon erwähnt, Michael Schmidt, 14.000 Meilen über das Meer, so der Titel, der Untertitel mit dem Kajak über den Atlantik. Geschrieben hat dieses Buch Agata Lot Ignatschuk und bebildert hat es Bartlomej Ignatschuk, ihr Mann. Das ist ein Verleger-Ehepaar. Beide Künstler haben an der Akademie der Bildenden Künste studiert, sie in Warschau, er in Danzig. Dieses Buch, das fantastisch in Schwarz-Weiß und Hellblau bebildert ist, hat sehr besondere Illustrationen, die fast wie Linolschnitte anmuten, aber in einer Schabkartontechnik gefertigt sind. Und was uns im Buch erwartet, ist teils schon auf das hellblaue, leuchtende Cover gedruckt, nämlich ein Rezept für einen Ozeankaffee, aber auch solche Fragen, wie kann man einen Hai mit einem Paddel streichen? Wie ist es aufgebaut und wie ist es erzählt?
Es ist ein sehr üppig illustriertes Sachbuch. Eher dokumentarisch als wirklich auf abenteuerliche Aspekte hin ausgerichtet. Das heißt, es gibt diese Episoden mit dem Hai. Es gibt aber vor allen Dingen in dieser künstlerischen Aufmachung sehr, sehr detaillierte Darstellung, was das überhaupt heißt, irgendwie ein solches Kanu zu bauen. Was ein solches Kanu braucht, der sitzt da drin, der braucht ein bisschen Platz für Lebensmittel, der braucht irgendwo den Platz für den kleinen Kocher, den er hat, um dann irgendwann auch Kaffee zu kochen oder Wasser zu entsalzen auf dem Meer. Man kriegt ein Gefühl dafür, wie mühsam das ist. Man kriegt ein Gefühl dafür, wie zerbrechlich eine solche Konstruktion ist, die ist 7 Meter lang. Damit ist er 3-mal über den Atlantik, über die verschiedensten Strecken, über die verschiedensten Routen. Das war natürlich immer auch gefährlich.
Es gibt ja viele sachliche Illustrationen auch, zum Beispiel über diesen Aufbau des Kajaks. Das kann man ja dann richtig nachverfolgen. Oder auch über unterschiedliche Wichtigkeit von Bojen- und Ankerfunktionen, aber auch dramatische Szenen, die natürlich in dieser Technik, die ich gerade schon vorhin angedeutet habe, ja ganz besonders zum Tragen kommen. Wie hat Ihnen das gefallen mit den Illustrationen?
Das muss man sich, glaube ich, 2-mal angucken, weil im ersten Moment hat mich das ein bisschen irritiert, weil das hat eine gewisse Derbheit. Wenn man von einer solchen Geschichte hört, erwartet man tatsächlich viel Drama. Und genau das macht dieses Buch ja auf eine bestimmte Weise nicht. Es ist ganz nah dran an der teils Not dieses Mannes, sich einfach da in diesem Boot zu arrangieren. Und dann kriegt man natürlich auch ein Gefühl dafür, warum das so illustriert ist, wie es illustriert ist. Warum sozusagen diese vergleichsweise derben Linien, warum da eine bestimmte Ästhetik, die man irgendwie mit Ferne, mit Weite, mit Meer eventuell gerne verbinden würde oder mit Fischen und warum die da einfach auch bis zum gewissen Grade bewusst rausgehalten ist. Das ist ein krasses Abenteuer, das ist ein derbes Abenteuer und genauso ist dieses Buch aufgemacht. Und das ist dann schon in sich total stimmig.
Ein großartiges informatives Sachbuch über einen großen Abenteurer und dessen Leidenschaft, das Kajakfahren. Und das wird uns schon auf wunderbare Art und Weise hier nahegebracht von Agata Loth-Ignatschuk und Bartolomé Ignatschuk. 14.000 Meilen über das Meer, Gerstenberg Verlag. Ich würde sagen, ab 6 Jahre, 88 Seiten. Nur über den Ärmelkanal führt uns unser Weg jetzt nach Südengland. Hier wurde 1775 die Schriftstellerin Jane Austen geboren, als zweitjüngste von 8 Geschwistern. Mit 14 Jahren schreibt sie ihren ersten Roman. Es folgen 5 weitere, heute noch gern gelesen, oft verfilmt. Stolz und Vorurteil oder Emma sind bekannte Titel. Diese Kurzbiografie für Kinder, stark bebildert, erscheint in einer Reihe des Inselverlags. Little People, Big Dreams. Ebenfalls doch zu finden Anne Frank, Coco Chanel, Rosa Parks und um auch einen Mann zu nennen, Stephen Hawkins. Es sind jeweils 28 Seiten, konzipiert von der Spanierin Maria Isabel Sanchez Vegara. Illustriert von der neuseeländischen Illustratorin und Designerin Katie Wilson. Beginnen wir vielleicht mit den Bildern, Michael Schmidt. Auf dem Buchcover ein rundes Mädchengesicht. Was können Sie zu den Bildern sagen?
Die Bilder sind auf eine bestimmte Art sehr dekorativ. Sie sind auf eine Art, an die man sich vielleicht irgendwie auch erstmal rantasten muss, niedlich, manchmal zu niedlich, aber es steckt natürlich ein Reihenkonzept dahinter. Das gilt für alle diese Geschichten. Little People, Big Dreams heißt letzten Endes, in diesen Büchern werden Geschichten erzählt über Kinder oder über das, was in Kindheiten Menschen dazu gebracht hat, später etwas Großes zu machen. Und ich glaube, nur so kann man diese Bücher verstehen. Ich würde persönlich sowas eher im Museumsshop als im Kinderbuchregal erstmal immer suchen oder gut untergebracht finden, weil es halt dekorativ ist, weil es auf jeden Fall mit großen Themen zu tun hat und diese großen Themen dann sehr, sehr reduziert erstmal in diesen Büchern unterbringt. Es werden also die kleinen Geschichten über die Kindheit von Jane Austen erzählt, wie sie natürlich sozusagen einerseits gebildet wird und ihre Eltern darauf Wert legen, dass sie Schulbildung bekommt, wie sie andererseits aber eben ein Mädchen bleibt. Und wie sie als junge Schriftstellerin diese ganzen berühmten Bücher erstmal nicht unter ihrem Namen veröffentlichen darf. Und das wird zurückgeführt auf Situationen in der Kindheit. Diese Kindheitsbilder werden ausgemalt. Da fühlt man sich erinnert an ganz, ganz typische Szenen aus dem frühen 19. Jahrhundert. Also da hat man direkten Wiedererkennungseffekt. Das Ganze aber dann eben plakativ zugerichtet.
Was verrät uns denn, Michael Schmidt, der Text über Jane Austen, das heutige 5- bis 7-Jährige, ich denke, für diese Altersgruppe ist das Buch angelegt, interessieren könnte?
Das ist schwer einzuschätzen. Da könnte man irgendwo sagen, man soll an seinen Träumen festhalten. Die Frage ist, ist das ein Appell, den man an 5-Jährige richtet oder ist das ein Appell, den man eher sozusagen den Eltern dann nochmal irgendwo mitgibt? Die sind ja eingeladen, mit ihren Kindern zusammen dieses Buch durchzuarbeiten. Durchzuarbeiten jetzt mal in Anführungszeichen. Und diese Bücher haben ja dann auch 2 Teile. Das gehört ja zum Konzept mit dazu. Sie haben einerseits diesen Bilderbuchteil, über den wir jetzt ein bisschen gesprochen haben. Sie haben andererseits dann den 2. Teil, in dem eigentlich das Leben von Jane Austen nochmal erzählt wird. Das heißt, man hat eigentlich ein doppeltes Buch. Und dieses Nachwort ist, glaube ich, für die Vermittlung, dass wir schon Impulse von ausbringen können, einfach sich auszuprobieren.
Jane Austen von Maria Isabel Sanchez Vegara und bebildert von Katie Wilson, erschien im Inselverlag. Bleiben wir bei den Frauen, kommen wir zu einem Frauenthema, über das allerdings Männer ebenso Bescheid wissen sollten, nämlich genau, um Frauen zu verstehen. Ein kühner Anspruch, aber immerhin erfährt Mann mit 2 N hier, was ein prämenstruelles Syndrom ist und wie es sich auswirkt. Lucia Zermolo, Illustratorin aus Münster, hat dieses Sachbuch über Menstruation geschrieben und bebildert, um alle, so sagt sie, das Ereignis einmal nachempfinden zu lassen. Ein monatliches Ereignis, offensichtlich, das war für mich schon auch überraschend, immer noch tabuisiert, dass das Leben aller Mädchen und Frauen doch ab dem 12. bis oft zum 50. Lebensjahr stark beeinflusst. Rot ist doch schön, ist der Titel, erschienen im Bohem Verlag. Michael Schmidt, ich bin, sage ich ganz ehrlich, begeistert von diesem Buch, das ein wirklich blödes Thema derart charmant und heiter präsentiert. Aber wie hat das auf Sie gewirkt?
Das war die totale Überraschung. Also weil es auf eine bestimmte Art unverfroren ist. Ich würde das jetzt mal von der Kategorie her als Sachcomic bezeichnen. Es ist unverfroren, es ist frech, es ist vor allen Dingen sehr direkt im Umgang mit diesem Thema. Und es fängt natürlich genau da an, dass es ein Thema ist, über das man ungern spricht, das in irgendeiner Weise als ein ganz klein bisschen eklig gilt. Und im Zweifelsfall ist die dreckige Bettwäsche das größere Problem als die Psyche eines Mädchens, das jetzt damit leben muss. Und da geht sie sehr erfrischend ran. Also sie hat alle diese Themen sehr direkt angesprochen. Das hat biologische Themen, das hat kulturgeschichtliche Themen, wenn sie zusammenträgt, was alte Philosophen darüber gesagt haben, warum Menstruationsblut Frauen in Anführungszeichen minderwertig macht. Und sie hat dann auch noch, und das ist natürlich auch ganz schön, so eine ganze Menge kleine Ratschläge. Wie geht man mit diesen körperlichen Phänomenen um, wenn man irgendwie Ziehen im Bauch hat? Was kann man an Gymnastik machen? Was kann man an Tee machen? Und dann, es ist ja nicht sozusagen eine Überlebenshilfe für Schüchterne, sondern das ist der Appell zu sagen, hey, sei doch stolz darauf, du wirst jetzt erwachsen. Das kann sonst außer dir keiner.
Eine Wendung ins Positive zum Schluss, das ist toll. Haben Sie was erfahren, was Sie noch nicht wussten?
Da sind immer mal kleine Details dabei, die man irgendwie noch nicht so weiß, weil man ist ja ein Mann. Ne? Und diese Zitate, die da aus der Geschichte, aus den alten philosophischen Büchern rausgezogen worden sind, die kannte ich so irgendwie auch nicht. Das hat was unglaublich Skurriles, wenn man dann halt irgendwie diese alten würdigen Herren plötzlich in dieser Weise gegen den Strich gebürstet findet.
Nun ist das ja sehr besonders bildet. Vor allen Dingen, was auffällt, ist ja die Schrift. Es gibt viel Handschriftliches.
Genau, das ist wie hingekritzelt. Und ich glaube, das gehört zum Gestus dazu und es gehört dann eben auch irgendwie dazu, wie spreche ich die Mädchen an, vor allen Dingen natürlich, die davon jetzt betroffen sind, die sich da in jeder Weise drin wiederfinden können.
Vor allen Dingen im Bild auch mit viel Witz erzählt, Lucia Zamolo, Rot ist doch schön, 96 Seiten, Bohem Verlag, ab 10 Jahre. Rot, kann man sagen, ist auch die Lieblingsfarbe von Vitali Konstantinov in seinem Comic über Schrift, schon im letzten Monat hochgelobt und zum zweiten Mal auf den besten 7. Ein großformatiges Buch, 80 Seiten, von einem Meister der Illustrationskunst, der schon viele interessante Sachbücher anderer Autoren illustriert hat, natürlich den wir auch von vielen Bilderbüchern kennen. Hier hat er sich mit Schriften und Schriftzeichen auseinandergesetzt. Es steht geschrieben, so der Titel, von der Keilschrift zum Emoji. Was hat Vitali Konstantinov gemacht und wie hat er diese Informationsflut durch die Jahrtausende, muss man ja sagen, und vor allen Dingen durch die ganze Welt, durch alle Kulturbereiche, sortiert, geordnet, fokussiert?
Er hat es teilweise systematisch gemacht, teilweise historisch. Also es sind dann immer so größere Abschnitte. Also es gibt dann Großkapitel darüber, was weiß ich, welche Art von Schriftzeichen gibt es. Die werden dann in Illustrationen, in kulturgeschichtlichen kleinen Ausflügen und Nebenbemerkungen zusammengebunden und erstmal vorgeführt. Und die Seiten sind natürlich immer überladen. Also das ist ein unglaublicher Steinbruch, dieses Buch. Dann gibt es Kapitel über die Entwicklung der Schrift, über die verschiedenen Weltteile, in denen sie entstanden sind und wie sie dann zusammenhingen, auch wieder eben mit der Kultur der jeweiligen Länder, wie sie sich verbreitet haben. Und was das Beste an diesem Buch ist, er springt sehr häufig zwischen diesen ganz alten Zeiten, wo dann meinetwegen 3.000, 4.000, 5.000 vor Christus die ersten Schrifttafeln irgendwann stehen, und eben dieser modernen Technik und den modernen Kommunikationszeichen hin und her. Das geht ja schon ganz am Anfang des Buches los. Das steckt im Untertitel irgendwie schon drin. Schriften und Computerprogramme, die mit Schriften arbeiten, sind genauso ein Teil von diesem Buch wie Fraktur oder alte Steintafeln.
Hildegard von Bingen, habe ich gelesen in diesem Buch, erfand im 12. Jahrhundert die erste Kunstsprache. Da war ich ganz erstaunt und habe gedacht, aha, da will ich doch eigentlich gleich mehr wissen. Oder Tolkien erfand mehr als 15 neue Sprachen mit Alphabet für seine Elben, Zwerge und Hobbits. Also auch solche Sprachen kommen vor, erfundene Sprachen, Fantasiesprachen, Kunstsprachen. Wir sehen ja auf dem Cover den Tod mit Smartphone und er hat aber eine Eule auf der Schulter sitzen. Wie sind denn die anderen Bilder, die eben in Panels ja angelegt sind, in diesem Comic?
Sie haben alle was Karikierendes, sie haben was Zugespitztes, was Pointiertes. Das nimmt der Sache ein bisschen den Ernst. Man könnte ja jetzt hier sozusagen einen riesen Steinbruch von Bildungsgut irgendwo vor sich liegen haben. Das genau macht dieses Buch nicht. Da ist es ein bisschen ähnlich wie das von der Zamolo. Also die Gestik des Erzählens bricht die Ernsthaftigkeit des Themas bis zum gewissen Grade, ohne dass da inhaltliche Abstriche machen würde. Das macht halt irgendwie Spaß und das zieht alles auch so ein ganz klein bisschen dann mal runter. Also man muss sich nicht vor allem verbeugen, was in diesem Buch erzählt wird, aber man findet wahnsinnig viel darin.
Es steht geschrieben, von der Keilschrift zum Emoji, ein anregendes Sachbuch über Schrift, geschrieben und bebildert von dem in der Ukraine geborenen, aber schon sehr lange in Deutschland lebenden Vitali Konstantinov, der selber viel gereist ist, viel im Ausland gelebt hat, mit vielen Sprachen konfrontiert wurde und der selber sagt über dieses Buch, er möchte Neugierde wecken. 80 Seiten, geballtes Wissen, ein Buch für alle ab 10 Jahre. Wenn man alleine ist, gefangen in einem Erdloch, dann spielen Angst und die Fantasie einem unter Umständen einen Streich. Konrads Traum. Unser Bilderbuch der heutigen besten Siebenliste von dem 1944 in Potsdam geborenen Künstler Jens Thiele. Von 1980 bis 2008 lehrte er an der Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg visuelle Medien und hat sich ab 2004 als freier Künstler dem Bilderbuch zugewandt. Jo im roten Kleid erschien damals im Peter Hammer Verlag, wo auch sein neues Buch veröffentlicht ist. Vom Cover schaut uns ein ernster Junge vor dunklem Hintergrund an, in knalligem Rot aufgesetzt, der Schriftzug Konrads Traum. Michael Schmidt, was ist das für eine Geschichte, die Jens Thiele erzählt?
Das ist fast keine Geschichte. Also es passiert ganz, ganz, ganz wenig, aber es passiert wahrscheinlich relativ viel zwischen den wenigen Textzeilen und im Kopf des Betrachters. Da muss man einfach, glaube ich, einsteigen in eine Geschichte, dass ein Junge einfach in den Graben fällt, in irgendein dunkles Loch. Das wird nicht weiter erklärt. Wir sind in einem irgendwie ländlichen Umfeld. Er verliert sich in Träumen. Die Frage ist, spielt die Fantasie ihm einen Streich oder zeigt das einfach neue Perspektiven? Und während er sich in eine Welt reinträumt, wo er eine Krone aufhat, wo alles irgendwie glänzt, hat man oben auf der Erde einen kleinen Suchtrupp. Sie finden ihn am Ende auch wieder. Aber das Entscheidende ist wahrscheinlich wirklich dieser kleine Ausflug in der Fantasie in eine Welt, die da nicht existiert, wo der Suchtrupp lebt und wo er normalerweise eben auch lebt. Das Entscheidende ist sozusagen, dass er da mal innerlich hat ausbüchsen können. Und das macht Jens Thiele natürlich durch die Illustrationen ganz besonders deutlich. Also Jens Thiele arbeitet ganz bewusst mit avantgardistischen Mitteln, kann man eigentlich nicht mehr sagen, aber sozusagen provokanten Kontrast zwischen Schwarz-Weiß-Illustrationen, die fast aussehen wie Scherenschnitte, und diesen knalligen Farben für die Welt, die der Junge sich ausmalt. In die Lücke zwischen beiden muss man sich als Betrachter, glaube ich, reindenken.
Jetzt haben Sie von der Farbgebung schon gesprochen. Thiele hat ja eine sehr spezielle Collagentechnik, die erfolgt hier auf zwei Ebenen. Wir haben einmal die Collagen mit den bunten Papieren, wenn wir bei Konrad sind. Und wir haben diese schwarzen, Sie haben auch schon gesagt, scherenschnittähnlichen Figuren aus gerissenem Papier auf der Ebene der suchenden Eltern. So verhält es sich ja auch mit dem Text, der plötzlich in der Elternparallelerzählhandlung gereimt wird. Was sagt uns das?
Eine Erklärung, die ich für mich dann erstmal gefunden habe, ist die, dass die gebundene Form des Reims für die Welt der Eltern korrespondiert mit der gebundenen Form des Lebens. Und das verschwimmt ja alles. Realität, Traum, wo ist man da? Das weiß man nicht. Und dafür stehen möglicherweise die nicht gereimten Textzeilen, die sich auf den Konrad direkt beziehen.
Konrads Traum von Jens Thiele, 32 Seiten, erschienen im Peter Hammer Verlag. Was sagen wir, ab welchem Alter?
Ganz schwierig. Da gilt letzten Endes, was bei fast allen guten Büchern gilt, wer es aufklappt, egal in welchem Alter, und irgendwas drin findet, der soll weiterlesen. Und wer nichts drin findet und abgleitet, das kann dann hier als Erwachsener passieren, wenn man versucht, irgendwie zu deuten, einfach offen liegen lassen.
Ja, guter Ratschlag. Wir kommen zur erzählenden Literatur und hören hinein in den Anfang des Romans An Nachteule von Sternhai, geschrieben von Holly Goldbeck Sloan, einer kalifornischen Drehbuchautorin und Regisseurin und natürlich Schriftstellerin, und der bekannten Romanautorin Meg Wolitzer, die in New York City lebt.
Von Bette Devlin an Avery Bloom. Betreff: Du kennst mich nicht, aber ich schreibe dir trotzdem. Kann sein, dass ich in deinem Spam-Ordner lande. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die regelmäßig ihren Spam-Ordner checken. Ich nicht. Ich habe deine E-Mail-Adresse aus dem Internet. Also gut, jetzt wird's peinlich. Vor 3 Monaten hat mein Vater deinen Vater auf einer Baumesse in Chicago kennengelernt. Ich erkläre dir jetzt nicht, woher ich das weiß, aber jedenfalls sind die beiden seitdem ein Paar. Was mich eigentlich nichts angeht. Nur, dass es mich plötzlich doch was angeht, weil mein Vater aus heiterem Himmel auf die Idee gekommen ist, mich im Sommer in so ein Ferienlager zu schicken, das Sigi heißt. Ich habe noch nie was von Sigi gehört. Wie es aussieht, ist Sigi ein Streber-Sommercamp für Schüler von 10 bis 15 in der Pampa von Michigan. Kann sein, dass ich dich bis jetzt zu Tode gelangweilt habe, aber weißt du was? Dich wollen sie auch dahin schicken. Ich gehe auf keinen Fall, egal was Dad sagt. Aber wenn er hört, dass du auch nicht ins Sigi-Camp gehst, will er mich vielleicht gar nicht erst zwingen. Das ist der Grund für meine E-Mail. Bette Devlin.
Von Avery Bloom an Bette Devlin. Betreff: Antwort: Du kennst mich nicht. Hier liegt offenbar eine Verwechslung vor. Falls mein Vater wirklich eine Beziehung mit deinem Vater hätte, wüsste ich garantiert davon. Zum Sigi-Camp. Es ist eine Art Pfadfinderlager für kreative Schülerinnen mit Kursen wie Buchpiraten oder rockende Robotik. Bei Voll der Fund kann man sogar echte Fossilien ausgraben. Aber das Beste ist, sie zwingen einen nicht zum Sport. Ich bin nämlich nicht besonders sportlich und vor allem hasse ich Schwimmen. Ich habe ein paar exzessive Ängste vor abgelaufenen Lebensmitteln, Krankheitserregern und so weiter, aber besonders vor dem Ertrinken. Keine Sorge, du musst nicht ins Ziggy Camp. Nur ich gehe dahin. Avery A. Bloom.
Das war der Anfang eines Hörbuchs, erschienen bei der Hörcompany in Hamburg. Michael Schmidt, 2 12-Jährige. Eine, wie die Autorinnen übrigens, in Kalifornien leben, die andere in New York. Eine handfest und tough, die andere nötig und intellektuell. Ihre Väter verlieben sich und wie wir jetzt gehört haben, die eine ergreift die Initiative und schreibt der anderen. Und was passiert dann?
Die beiden Väter wollen eine Reise nach China machen, um sich besser kennenzulernen. Und dann müssen die beiden Mädchen aus dem Weg. Die sollen in ein Feriencamp und die sollen in das gleiche Feriencamp, damit die beste Freundinnen werden, wenn alle gemeinsam dann nachher sozusagen eine neue Form der Familie gründen. Und dann geht halt dieser Dialog zunächst mal damit los, dass die sich darüber zu verständigen versuchen, dass sie sich in diesem Camp gegenseitig ignorieren werden, dass sie gar keinen Wert darauf legen, beste Freundinnen zu werden oder später mal sowas wie Schwestern zu sein, dass sie also auf diese Art das hintertreiben wollen, was die Väter vorhaben. Das wird dann sehr Screwball-artig, denn natürlich werden sie allein schon über dem Schreiben beste Freundinnen, sie werden es auch in dem Camp nachher noch sehr viel mehr. Das hat zunächst mal, wenn man von außen drauf guckt, was sehr ausgedacht ist. Es braucht für meinen Geschmack so 40, 50 Seiten, bis die Sache wirklich Schwung bekommt, weil nämlich irgendwann dieser Dialog zwischen den beiden Mädchen, die beide dann auf eine gewisse Art schon altklug dann da irgendwie vor sich hinschreiben, aufgebrochen wird durch andere kommunizierende Menschen, Erwachsene, die da mit reinreden, die Väter reden mit rein. Es kommt zu Abenteuern, es kommt zu ziemlich viel Verwicklung. Vieles davon hat zu tun mit Homosexualität, mit neuen Formen von Familienzusammenschlüssen und mit dem Zusammenführen von alten Familienschlüssen. Dann wird es relativ lebendig und sehr aktuell.
Nun sprechen Sie von Kommunikation die ganze Zeit. Es ist, das muss man sagen, ausdrücklich ein E-Mail-Roman. Ist das denn spannend?
Es wird da spannend, wo den beiden Mädchen ein bisschen die Kontrolle über die Sache entgeht. Vorher ist es relativ zäh. Vorher ist es ausgedacht und ich hatte manchmal auch so das Gefühl, dass es an bestimmten Stellen für jüngere Mädchen möglicherweise interessanter ist als für 12-, 13-Jährige. Es wird dann lustig, wenn die Erwachsenen sich irgendwie zeigen müssen und teilweise dann sich auch als ziemliche Trottel erweisen.
An Nachteule von Sternhai von Holly Goldbeck Sloan. Das ist übrigens bereits ihr 3. Jugendroman bei Hansa. Und McWollitzer aus dem amerikanischen von Sophie Zeitz, 285 Seiten Hansa Verlag. Ab 12, so sagt es zumindest der Verlag. Das 7. Buch kommt aus Norwegen. Bücher aus Norwegen werden Ihnen in unserem Programm in den nächsten 6 Wochen ausgiebig präsentiert, da Norwegen Gastland der diesjährigen Buchmesse sein wird. Eine der noch jungen, aber renommierten norwegischen Kinderbuchautorinnen ist Maria Paar, geboren 1981. Sommersprossen auf den Knien war bereits in vorangegangenen Jahren auf den besten 7 vertreten. Manchmal kommt Glück in Gummistiefeln, bebildert mit Vignetten und halb- oder auch ganzseitigen, recht bunten Illustrationen von Barbara Korthus, die visuelle Kommunikation und freie Malerei in Münster studierte. Eine Sommergeschichte, eine Freundschaftsgeschichte auf einem kleinen Erdfleckchen, also Blaubeeren sammeln, Flaschenpost schreiben, angeln mit Opa. Da ist auch nicht wirklich viel los. Und doch, was ist das Besondere an der Geschichte?
Man kann dem vielleicht noch hinzufügen, es ist eine Dreiecksgeschichte in einem gewissen Sinne. Wir haben einen jungen Trille, das ist der Erzähler. Er hat in diesem kleinen Dorf, idyllischer kann man sich das alles gar nicht vorstellen, eine Freundin, die ist genauso alt wie er, die ist, hätte man früher gesagt, ein Wildfang. Und in diesen Ort kommt dann eine Schriftstellerfamilie und die haben eine Tochter. Birgitte heißt sie und der Junge verliebt sich in die. Und damit haben wir ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist dann eben voller Spannung. Das zieht sich durch diese ganze Geschichte durch, wie er einerseits seine alte, ewig Freundin Lena vernachlässigt und gleichzeitig merkt, diese Birgitte, die kommt von außen, die guckt auf den Kosmos dieses Dorfes, also auf die Rangeleien, die es im Dorf gibt, zwischen den Jugendlichen, in der Fußballmannschaft, wo Lena im Tor steht und irgendwann von einem Jungen verdrängt wird. Diese Birgitte guckt auf das alles vollkommen ohne Vorwissen. Das heißt, die kann mit jedem gut befreundet sein. Sie ist also auch mit denen gut befreundet, mit denen die beiden Hauptfiguren, Lena und Trille, nicht befreundet, sondern geradezu verfeindet sind. Und es führt natürlich zu wahnsinnig vielen Spannungen. Und damit arbeitet dieses Buch.
Das ist ja ganz schön angesiedelt, genau in dieser Zeit zwischen Kindheit und zu Beginn der Pubertät. Sie haben es auch schon gesagt. Also es gibt ja so eine Andeutung von erster Liebe. Und ich denke, das ist so das Salz in der Suppe dieser Geschichte. Also eine Geschichte über Unsicherheiten, kleine Abenteuer und kleine Heldentaten, aber auch über Wut. Es geht darum Wut und um Angst und um die große Frage, wo ist eigentlich mein Platz in dieser Gesellschaft? Manchmal kommt Glück in Gummistiefeln von Maria Paar und Barbara Korthus. 208 Seiten im Dressler Verlag. Alle Angaben zu Übersetzern, Seitenzahlen, Altersangaben finden Sie auf unserer Webseite oder in der schon vorhin erwähnten Deutschlandfunk-Audiothek-App, wo Sie die Sendung auch noch einmal nachhören können. Ich bedanke mich bei Michael Schmidt und der Besten Sieben Jury. Jetzt folgt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.